Bruder Heller sprach am 1. Mai 1973 in Bühlenhausen über das Thema 8 gewaltige Gebete, die aus nur 2 Worten bestehen.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, ich sage diese Anrede in tiefer Bewegung des Herzens, denn die Sehnsucht Gottes nach allen seinen Geschöpfen, nach den Verlorensten und Armseligsten zutiefst, ist größer und inniger, als wir es uns vorzustellen vermögen. Ersehnte Gottes. Wenn schon geschrieben steht, die Sehnsucht, das Verlangen aller Nationen wird kommen. Das Ersehnte, der Ersehnte, Christus, wird kommen. Wie viel stärker wird sich die Sehnsucht Gottes nach allen seinen Geschöpfen, nach dem Erbärmlichsten unter uns, nach dem Jämmerlichsten auf der Erde, wird sich diese Schöpfung erfüllen. Ich möchte heute Nachmittag etwas sagen über das Gebet. Aber ein merkwürdiges Thema. Mein Thema heißt für diese Stunde 8 gewaltige Gebete, die aus nur 2 Worten bestehen. Und diese Gebete zeigen uns unsere gesamte Entwicklung von der Erweckung bis zur Vollendung. Diese beiden Worte, 2 Gebetsworte, eine Sprosse, eine Leiter, die uns hinaufsteigen lässt von dem Schrei nach Errettung bis zu der Vollaussendung in die Unendlichkeiten von Raum und Zeit, die wir einmal als Körper des Christus aus Heiden und Juden und aus Israel zusammengefügt erleben werden. Also noch einmal 8 gewaltige Gebete, die aus nur 2 Worten bestehen. Erstes Gebet, das aus 2 Worten besteht. Und das auch oft das erste Gebet ist aus dem Mund eines Menschen. Dieses Gebet steht in Psalm 6, Vers 4 und lautet: Rette mich! Rette mich! Erste Gebet. Das bedeutet, ich bin ein Verlorener, ein Verkaufter an die Sünde, ein Dahingegebener an die Macht der Finsternis und kann mir nicht helfen und kein Mensch kann mir helfen. Aber du, rette mich! Erste Gebet. Ich denke, dass wir, die wir hier jetzt versammelt sind, die wir den schönen, strahlenden 1. Mai geopfert haben, geopfert ist nicht das richtige Wort, gebraucht haben für das Wort Gottes zu hören.
Ist nicht der schönste Tag gut genug?
Ja. Meine Lieben, ich denke, dass wir hier alle schon diese Worte gebetet haben. Herr, nimm mich an. Jesus, erlöse mich. Jesus, ergreife mich. Herr Jesus, ich will dir gehören. Ich will nicht mehr mir selbst gehören. Ich will nicht mehr den dunklen Trieben von Hass und Bosheit und Sünde und Schande und Fluch und Verderben. Dann will ich nicht mehr gehorchen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Herr, rette mich. Rette mich. Ein wunderbares Gebet. Ohne dieses Gebet gibt es kein Heil. Kein Pharisäer hat gesagt, Herr, rette mich. Aber die Verlorenen, die Diebe, die Mörder, die rufen, Herr, rette mich. Zwei Gebete, zwei Worte.
Ein.
Wegen des Gebetes. Ohne dass es keinen Anfang gibt, hinein in das Heil unseres Gottes. Wenn man einen Menschen dahin bringt, dass er sagt, Herr, rette mich. Herr Jesus, hier bin ich. Der erlebt, wer den Namen des Herrn anruft, der soll, der wird errettet werden. Was Wunderbares. Zweites Gebet. Das zweite Gebet finden wir im Psalm 139, im 23. Vers. Ihr werdet jetzt sehen, jetzt geht es immer eine Stufe höher, immer eine Stufe weiter hinein in die Fülle, in den Reichtum, in die Seligkeit Gottes. 139, 23. Erforsche mich. Bei dir?
Ja.
Erforsche mich. Bei dir heißt es auch genauso. Genauso. Erforsche mich. Das heißt, erforsche mich. Ich kann mich selbst nicht verstehen. Wie kam ich nur dazu, damals zu stehlen und zu lügen? Wie kam ich dazu, ungehorsam zu sein und meinen Eltern davon zu laufen, um mal was ganz Modernes zu nennen, was sich täglich wiederholt. Manchen Ländern laufen jährlich 300.000 junge Menschen von zu Hause weg und kehren nicht mehr heim. Ja. In Amerika. Ich verstehe mich nicht. Meine Gefühle, die sich gegenseitig anklagen und entschuldigen, die Unruhe meines Herzens, der Neid, der Streit, der Hass, wie kann ich nur so hässlich sein gegen meine Frau und sie schlagen, wie kann ich nur sowas machen, gegen meinen Mann, gegen meine Kinder, gegen meine Eltern, gegen meinen Chef, gegen meine Arbeiter, gegen meine Umwelt, wie konnte ich nur so sein und so handeln und das sagen und das tun, wie ich es getan habe. Solchen Gedanken Raum geben, bis zum Wahnsinn, bis zum Selbstmord. Wie kann ich nur sowas machen? Ich kann mich selber nicht erforschen. Erforsche mich! Du musst mich durchleuchten, durchstrahlen mit deinem Lichte. Dass ich mein ganzes Verlorensein, dass ich die Unmöglichkeit, mich selbst zu retten, mich wie ein Münchhausen, ihr kennt ja die Geschichte von Münchhausen, der ins Wasser gefallen ist, und hat er sich an seinem Zopf genommen und hat sich rausgezogen, nicht wahr? Das geht nicht. Das haben alle versucht. Wir können uns nicht mal erforschen, noch weniger retten. Und deshalb rufen wir, Herr, erforsche mich. Erforsche mich, Jesus, mein Licht, und zeige mein Innerstes mir. Mein eigenes Bemühen hilft nicht. Ich weihe mich für dich. Ich weihe mich für dich. Ich weihe mich dir. Die Katholiken haben ein Teil ihres Gebetes, ihrer Gebete, die heißt Selbsterforschung, dass wir uns selbst erforschen und erforschen lassen und alle unsere geheimsten Träume, Sehnsüchte, Wünsche bloßlegen, dass wir an uns selbst irre werden, dass wir an uns selbst verzweifeln. Und da lernt man beten. Erforsche mich. Und wenn Gott das dann tut und sagt, ich kenne dich, ich kenne dein Sitzen und Liegen und Aufstehen, ich weiß es und hab dich dennoch lieb und werde dich dennoch zum Ziel bringen. Erforsche mich. Ein gewaltiges Gebiet. Wir haben ja in der Wissenschaft große Forschungszentralen. Da wird alles erforscht, zum Beispiel der Sauerstoff, der Wasserstoff, Schwefel und alle Elemente, die werden erforscht, wie die sich verhalten, wie man die verwenden kann in der Zusammensetzung, benutzen kann zur Ernährung, zur Kleidung, zum Wohnungsbau, in der Metallurgie und so weiter. Erforschungszentren. Als Deutschland 1945 zerstört wurde, da war das erste was die Amerikaner und die Russen, die Engländer, die Franzosen, was die zerstört haben, das waren die deutschen Forschungsinstitute. Da waren wir nämlich führend auf der ganzen Welt. Und die haben sie zerschlagen. Die Deutschen dürfen keine eigenen Forschungen anstellen. Dürfen sie nicht. Wurde alles beseitigt. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt haben wir die modernsten und besten Forschungsinstitute, weil die alten zerschlagen sind. Das sind alles Dinge, die geben uns einen Einblick in unser eigenes Herz, in den Aufbau der Welt, in die Dinge, die Gott um uns gestellt hat, in die Welt, in der wir leben. Erforsche mich. Das ist Nummer zwei. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt Nummer drei. Ich lese aus dem 17. Psalm den 8. Vers. Psalm 17. Er sagt, denn der Psalter besteht ja aus vielen, vielen Gebeten. Und der Psalter, das sind die 150 Psalmen, die nennt man der Psalter. Die sind im tiefsten Grund eine Zwiesprache zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Da fragt der Vater dem Sohn was? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da steht in welchem Psalm? Wo steht es? Psalm 2, richtig, Psalm 2. Und da finden wir, dass das nächste, dass die dritte Station ist, retten, erforschen, zwei Worte, rette mich, erforsche mich. Die dritte Station, die lautet, bewahre mich. Und das finden wir, wie ich eben sagte, in 17,8, wo geschrieben steht, bewahre mich wie den Augapfel im Auge. Der Augapfel, der ist tief hineingelegt in eine Knochenumgebung, ein Knochengerüst, und hat einen extra Rolladen, den er runterlassen kann. Das ist auch ein Lied. Und so werden wir bewahrt, wie das Auge in seiner Höhle. Denn das ist am empfindlichsten. Das ist an eines der wunderbarsten Apparaturen unseres Körpers. Bewahre mich wie den Augapfel. Es gibt ein Volk, das ist das schlechteste Volk, was es gibt. Und das wird gehasst von allen anderen Völkern. Und dieses Volk wird genannt der Augapfel Gottes. Obwohl es das schlechteste ist. Welches Volk ist das? Das ist Israel. Israel, das Wundervolk. Und so wie wir unseren Augapfel bewahren, die Augen zuhalten, den Arm vor die Augen halten, den Kopf bücken und so weiter, und lieber uns ein Loch in den Kopf werfen lassen als ins Auge. Ja, so wird Gott uns bewahren. Nicht nur Israel, auch du und ich sind auch Apfel Gottes. Und auch du und ich dürfen beten und flehen. Dieses gewaltige Bild aus zwei Worten. Bewahre mich. Bewahre mich vor meinen Feinden. Bewahre mich vor meinen Freunden. Bewahre mich vor mir selbst. Denn unser Herz ist böse. Und wenn wir unserem bösen Herzen folgen, da zerstören wir uns selbst. Deshalb brauchen wir die Bewahrung vor uns selbst. Ich werde sie bewahren in der Welt, betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet. Ich will sie nicht aus der Welt wegnehmen, aber ich will, dass du sie bewahrst in der Welt. Wunderbare Wahrheit. Das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17, ist wie kaum ein anderes. Erfüllt von den tiefsten und letzten Wahrheiten der Liebe und Güte Gottes. Ich habe schon vor 55 Jahren gedacht, das hochpriesterliche Gebet, das kenne ich. So hochmütig bin ich jetzt nicht mehr. Denn ich finde jedes Mal, wenn ich es wieder lese, ich habe es vielleicht schon 100 Mal gelesen, neue Tiefen, neue Schönheiten, neue Reichtümer. Und das handelt sehr viel von der Bewahrung. Der Herr allein kann uns bewahren. Bewahre mich. Er ist der beste Wächter, er ist der Wächter Israels, Wächter Israels, wird er einmal genannt. Das Bewahren gehört mit hinein in unsere ganze Entwicklung. Wenn wir nicht vom Herrn bewahrt worden wären, wäre kein einziger von uns heute Nachmittag da. Wir wären alle längst in der Sünde untergegangen. Oder im Wahnsinn der Welt. Oder in einem Vulkanausbruch. Oder in einer Überschwemmung. Oder von einem Blitzstahl getroffen. Oder durch unsere eigene Bosheit und Sünde ins Verderben hinabgerissen worden. Längst, wenn wir nicht unter die bewahrende Zucht Gottes gestellt wurden. Und das ist eins der Gebete, das wohl der Herr zu Rechten des Vaters am häufigsten sprechen wird. Was wohl der Geist, der für uns eintritt, am meisten sagen wird. Bewahre dein Kind. Du siehst, oh Vater, da unten dein Kind ist in großer Gefahr. Und wir sind dauernd in Gefahren, ohne es zu wissen und zu ahnen. Dauernd. Aber Gott ist nicht nur ein Schöpfer und Gott ist nicht nur ein Retter, sondern Gott ist ein Bewahrer. Die Bewahrung. Das ist eine ganz wichtige Sache, ausgedrückt in zwei Worten. Bewahre mich vor Tausenden von Gefahren um uns, in uns, in der Welt. Vor dem Satan und den bösen Mächten, vor den bösen Menschen. Wir brauchen fortwährend die Bewahrung. Und das Gebet Nummer 3, bewahre mich, führt uns hinein, stellt uns hinein in einen Bergungsort oder in einen Zufluchtsort, in dem wir bewahrt sind. Wenn ein Jude, ein Israelit, etwa in den Wald ging, und hat Bäume gefällt. Und ein anderer hat ihm geholfen, haben immer zwei, drei miteinander geholfen. So wie es heute auch noch ist. Und die Axt ist herausgeflogen aus dem Stiel, kommt ja vor. Und hat einen anderen Mitarbeiter den Schädel gespalten. Ist gedacht, jetzt wird es interessant. Und der, der dem anderen den Schädel gespalten hat, ohne es zu wollen, war ja ein Unglück, Arbeitsunglück, ist dann umgebracht worden von dem nächsten Verwandten dieses Arbeiters, der vielleicht auch dabei war. Dann wurde der nicht bestraft, der Mörder. Weil Gott weiß, dass das Blut der Israeliten, das Blut der Dschungelhäutigen, auch der Neger, viel stärker, leichter reagiert. Und das ist sofort eine Gegenhandlung, ein Gegenangriff machen. Und da hat Gott gesagt, wenn einer ohne Absicht einen anderen tötet, dann ist er kein Mörder, sondern ein Totschläger. Das Gesetz macht einen Unterschied zwischen einem Mörder, das ist ein Umbringen mit Absicht, und Totschlag, das ist ein Umbringen ohne Absicht, macht die Schrift, und macht das irdische Gesetz einen großen Unterschied. Dann dürfte oder dann sollte der Totschläger, der ohne zu wollen, mit seiner Axt, die herausgefahren ist aus dem Griff, dem anderen den Schädel gespalten hat, dann musste, durfte der und sollte er in den nächsten Zufluchtsort oder Bergungsort fliehen und musste dann, das war also ein Altar, waren solcher sechs, drei diesseits des Jordan und drei jenseits des Jordan. Waren die sechs Bergungsorte. Das bedeutet, dass diesseits des Todes, Jordan heißt Todesstrom, und jenseits des Todes, Bergungsorte bereitstehen, in die man fliehen kann. Da allein diese Tatsache, dass die 6 Bergungsorte diesseits und jenseits des Jordan waren, eröffnet uns eine Schau, eine Beantwortung, sind auch noch Rettungsmöglichkeiten in der anderen Welt, wenn wir gestorben sind, vorhanden. Ja! Ja und noch einmal ja! Deshalb wurden 3 der Bergungsorte, wurden diesseits des Jordan und 3 jenseits des Jordan gelegt. Und da musste der Totschläger, der ohne seinen Willen einen umgebracht hatte, hinlaufen. Und da musste er an den Altar gehen und musste die Hörner des Altars, Altar hat ja Hörner, musste er ergreifen und festhalten. Und wenn dann sein Verfolger kam, der ihn umbringen wollte, weil der seinen Bruder gemordet hat, und da kam sofort die Wache und hielt ihn ab, er durfte sich nicht rächen. Solange er aber nicht die Hörner des Altars ergriffen hatte, durfte der nächste Verwandte des Ermordeten den Mörder oder den Umbringer, den Totschläger, durfte er töten und wurde nicht bestraft. Das steht in der Bibel. In der Bibel stehen Dinge davon, haben wir noch keine Ahnung. Und die eröffnen uns nicht nur einen Blick in die Verschiedenheit der Völker und ihre Rechtsgebräuche, sondern einen Blick in das Herz Gottes und einen Blick in den Plan und die Gedanken Gottes. Das ist die Bewahrung, dass man zum Altar, der Altar, an den wir fliehen, ist das Kreuz von Golgatha. Wenn wir einen beleidigt haben, einen Schädel eingeschlagen haben, ich rede im Bilde, einen Weh getan haben, ein Unrecht getan haben, eine Lüge gesprochen haben, dann müssen wir sofort an den Bergungsort. Und der ist nicht nur an 6 Plätzen, der ist überall. Das Kreuz von Golgatha kann man überall ergreifen. Im Zuchthaus, auf der See, im Flugzeug, im U-Boot, im Auto und wenn man unter den Rädern liegt. Da kann man das Kreuz von Golgatha fassen. Bewahre mich. Der Bergungs- und Bewahrungsort der Schöpfung der gestorbene und auferstandene Jesus Christus. Christi Kreuz, er starb für mich. Christi Auferstehung, er hat den Sieg davon getragen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Das ist die dritte Station, die wir immer wieder erleben, erfahren, brauchen. Und wir brauchen das Gebet. Rette mich, wenn wir noch nicht errettet sind. Und erforsche mich, wenn wir in das dem Tohuwabohu unserer Gefühle uns selber nicht mehr verstehen, dass wir es so Blödsinn gemacht haben. Und bewahre mich, weil wir dauernd angegriffen sind. Von Menschen, von Engeln, von Dämonen, vom Teufel. Und wenn der Herr nicht seine Hand über uns hielte, und wenn nicht das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi wäre, an die wir uns klammern, wären wir alle verlorene Leute. Aber diese beiden Worte bewahren mich. Getragen von den Fittichen, gedeckt von seinen heiligen Händen, bewahrt in seiner großen Liebe, eingehüllt in seine Gnade und sein Erbarmen. Was ist das groß und wunderbar? Wollen wir lernen, auch dieses dritte Gebet, bewahre mich, immer wieder zu sprechen. Bewahre mich. Oder du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich, vor Drangsal, Angst, Not. Du umgibst mich mit. Da saß Rettungsjubel. Rettungsjubel. Meine Freunde, wenn man das so sieht, was in so 2 Worten liegt, welch eine Welt göttlicher Wahrheiten der großen Masse, auch der frommen Masse, unbekannt. Dann kommt man ins Staunen hinein und nicht wieder heraus. Das war das dritte Gebet. Jetzt kommt das vierte. Das vierte Gebet heißt, führe mich Ich lese es euch vor. Psalm 31, Vers 3. Psalm 31, Vers 3. Ich habe mir diese Gebete zusammengestellt nach der Elberfelder Übersetzung, aber auch immer wieder bei Luther nachgeguckt. Jetzt gucke ich schon mal hier bei Luther nach. Und du sagst du mir, hilf mir, eigentlich mir, dass du mir helfest. Ja, also das heißt genau, führe mich. Luther-Übersetzung ist ja meistens, ist ja gerade im Psalter, ist sie etwas abweichend, aber der Sinn ist derselbe. Es kommt nicht darauf an, ob ihr in der Luther-Übersetzung lest oder in der Mühlheimer-Übersetzung, die übrigens auch ausgezeichnet ist, im Mühlheimer, oder in der Konkordanten-Übersetzung oder in einer englischen Übersetzung oder in einer amerikanischen, französischen, italienischen, kommt gar nicht darauf an. Ich habe so etwa 31 verschiedene Übersetzungen. Aber immer ist dasselbe, wenn auch die Worte ein bisschen anders sind. Jedenfalls heißt es genau hier, führe mich und leite mich. Führe mich und leite mich. Aber jedes ist ja ein Gebet für sich. Führen, das heißt, ich gebe dir meine Hand. Leiten heißt, ich stehe vor dir her und so weiter. Da stecken wunderbare Dinge in diesen wenigen, jeweils zwei Worten der Gebete. Führe mich. Ich lese euch dazu noch zwei Stellen dazu. Zu meinem vierten Punkt, führe mich. Aus dem bekanntesten Psalm, einem der bekanntesten Psalmen, das ist der 23. Der Herr ist mein Hirte. Und da lese ich aus diesem Psalm den dritten Vers, Psalm 23, Vers 3. Da steht, er erquickt meine Seele, er leitet mich oder er führt mich auf rechtem Pfade um seines Namens willen. Das heißt, glaube ich, bei Luther, gell? Er führt mich, ja. Führt mich auf rechten Pfade. Der rechte Pfad heißt Jesus Christus. Jeder andere Pfad, der kann heißen Wissenschaft, Kunst, Vergnügen, Geld, Macht, Ehre. Das sind die Wege, die die meisten Menschen suchen, um ihrem Leben einen tiefen, beglückenden Inhalt zu geben. Der rechte Pfad heißt einzig Jesus. Ich bin der Weg. Nicht ein Weg, nicht einer, sondern der. Führe mich. Aber ich lese dazu noch ein ganz wunderbares Wort, das wir alle, wenn wir älter werden, erst verstehen. Vorher nicht. Johannes 21, 18. Johannes 21, 18. Ja, einige, die wissen schon, was ich meine. Da steht geschrieben, da sagte er zum Petrus, Amen, Amen. Das ist eine der doppelten Voraus-Amen. Es gibt Worte, an deren Ende steht Amen. Das ist das Schluss-Amen. Es gibt Worte, die beginnen mit Amen. Und es gibt auch Worte, die beginnen mit zwei Amen. Ihr Lieben, das sind Kleinigkeiten. Aber wer das Wort Gottes einmal anfängt zu verstehen, dass da jedes Wort und alles von größter Bedeutung ist. Es gibt zum Beispiel im Johannesevangelium 25 Worte, die sind mit einem doppelten Amen, beginnen die. Amen, Amen. Oder wahrlich, wahrlich, das ist dasselbe Wort. Das heißt Amen in allen Sprachen, Französisch, Englisch, Italienisch, Griechisch, Lateinisch, heißt, überall heißt Amen. Amen, Amen. 25 mal 2 gibt 50. 50 ist die Zahl der Vollendung der Äonen, 50, spielt eine große Rolle, auch zur Berechnung der Endzeit, ist das sogenannte Jubeljahr. Und im Jubeljahr wird alles freigelassen. Und nach dem Gesetz der Jubeljahre kann man in etwa auch, wenn man die miteinander vergleicht, sehen, wann etwa die Entrückung der Gemeinde ist. wann Israel errettet wird aus der Drangsalzeit und ins tausendjährige Reich eingeht. Das kann man sehen. Wir wissen nicht Zeit und Stunde, aber man kann nach diesen Jubeljahren das feststellen. Das nur nebenbei, damit ihr seht, wie wunderbar das Wort Gottes ist, welche Tiefen, welche unausgeschöpften Tiefen in ihm enthalten sind. Da wird man ganz still und staunt. Also, das vierte ist führen. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, würdest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, sagt er zum Petrus, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich hinführen, wohin du nicht willst. Der junge Mensch, der will hingehen, wo er will. Das sehen wir ja bei der Bewegung jetzt in der Jugend. Die sagen, bleib mich daheim, ich kann machen, was ich will, und ich kann heimkommen, wann ich will, und so weiter und so weiter. Daran gehen wir zugrunde, elend zugrunde, wenn Gott keine Gnade gibt. Der junge Mensch geht hin, wo er will. So wie ein junger Hund. Wenn ein junger Hund in eine Wohnung kommt, der geht überall rein, schnuppert und so, der fragt nicht lang. Und so machen es auch die kleinen Kinder, die gehen überall dran und nehmen alles. Und das liegt denen. Aber ein älterer Mensch, je älter man wird, umso vorsichtiger. Und vornehmer wird man und nimmt nicht gleich alles und tut, was man will. Wenn du älter geworden sein wirst, wird ein anderer dich führen, nämlich er selbst, der lebendige Gott, und dich hinführen, wohin du nicht willst. Und hinterher wirst du sagen, welch ein Glück, dass der Herr mich dahin geführt hat, wo ich nicht wollte. Das war mein Heil. Das gilt für die Ehe und die Ehelosigkeit. Das gilt für alle Belange unseres Lebens. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen. Da nehme ich mit. Und dieses Wort, führe mich, ist ein wunderbares Wort. Ich will nicht mehr mich selber führen, heißt in einem anderen Lied. Brüder und Schwestern, legt eure Hände immer in die Hände Jesu. So nimm denn meine Hände. Das Lied können die Menschen nicht leiden. Sie wollen mit ihren Händen machen, was sie wollen. Was sie wollen. Aber wer seine Hände und sein Herz, sein Leben dem Herrn gibt, wird Wunder erleben. Führe mich. Es gibt einen Ausdruck, der heißt, dieser Bruder steht unter der Führung Gottes. Es gibt Männer, Frauen, Kinder, Greise, denen spürt man ab, die stehen unter Gottes Leitung. Auf denen ruht ein Segen, auf denen ruht eine Kraft, ein Frieden, eine Reinheit, eine Schönheit, ein Glanz, eine Würde. Wir dürfen uns ausstrecken und sagen, Herr, führe mich. Führe mich. Denn wenn ich meinen Trieben nachgehe, wie so ein junger Hund oder wie ein Kind, da mache ich die größten Dummheiten. Da purzel ich überall rein. Da kann ich verunglücken. Da gehe ich zugrunde. Führe mich. Das ist ein Gebet. Ich bin staunend vor diesem vierten Gebet gestanden. Jetzt habe ich euch vier Gebete genannt. Rette mich, erforsche mich, bewahre mich. Führe mich. Ist dann nicht noch vier. Es geht immer höher. Es wird immer wunderbarer. Fünftens, nicht erschrecken. Strafe mich. Was? Strafe mich? Wird doch kein Mensch sagen, strafe mich. Jetzt habe ich mich gestraft genug mit meiner Frau oder mit dem Kerl, den ich geheiratet habe. Oder mit den bösen Kindern, die ich habe. Ich bin straf genug.
sagen die meisten, nicht wahr? Aber dass einer sagt, strafe mich, ich will euch erst eine Geschichte erzählen, die ich miterlebte. Buddha Gaya hatte drei Söhne und eine Tochter. Und der älteste Sohn, der kam oftmals zu uns zu Besuch nach Worms. Und die Kinder, die waren gerade so wie die anderen Kinder auch. Kamen alle vier zum Glauben, stehen alle vier im Glauben. Die zwei Söhne sind gefallen. Ein Sohn lebt noch und eine Tochter. Also, der Älteste, der hat irgendwas angestellt. Irgendwas. War ungehorsam oder hat jedenfalls, hat der Vater gesagt, heute Abend vom Schlafen gehen, da gebe ich dir eine Tracht Prügel. Sie sein, das verdient hast? Ja. Also, vorm Schlafen gehen, melde dich bei mir. Bist du deine Prügel? Altmodisch, nicht wahr? So, er hatte viel zu tun, Buddha Gaya, an dem Tag. Und abends, nach der Abendandacht, haben sie alle auf den Tisch gesessen, gebetet. Und dann haben sie sich verabschiedet und sind ins Bett. Und da ist auch der Älteste ins Bett. Ist zuletzt raus aus dem Wohnzimmer und ist in der Tür stehen geblieben. Und er sagt, Buddha Gaya, na, Fritz Hermann, was hast du denn? Hast du noch was? Vater, du wolltest mir doch meine Schläge geben. Sagt er, du wolltest mir doch die Schläge geben. Sagt er, komm mal her. Siehst du ein, dass du verdient hast? Ja, sieh es ein. Willst du es nochmal machen? Nein, ich will es nicht mehr machen. Gut, dann vergebe ich dir deine Strafe. Komm, mein Sohn. Hat ihm die Hand gegeben, einen Kuss gegeben und hat ihn ins Bett geschickt. War das keine schöne Geschichte? War das keine schöne? Wenn der ins Bett wäre, ohne sich beim Vater zu melden, hätte er die ganze Nacht gedacht, oh weh, ich habe doch versprochen, ich habe doch die Aufgabe gehabt, mich beim Vater zu melden, dass ich meine Schläge bekomme. Und oh, was so kleine Begebenheiten. Einen tiefen Einblick geben in die Methode, wie Gott mit uns verfährt. Schlage mich. Der Gerechte schlage mich, steht geschrieben. Wenn ein Mensch so weit ist, dass er nach Strafe begehrt, dass er sagt, oh Gott, ich habe lange oft gebetet, Herr, lass mich lieber sterben als sündigen. Ich will lieber sterben als sündigen. Habe ich lange gebetet. Ich bete heute nicht mehr so. Heute bete ich, Herr, ich danke dir. Du kannst mich bewahren. Ich kann mich selbst nicht bewahren, aber du kannst mich bewahren. Schlage mich. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit strafe mich. Das steht im 141. Psalm, Vers 5. Wollen wir mal wieder nachgucken. In der Lutherbibel und der Elberfelder Bibel. Psalm 141, Vers 5. Da heißt es, der Gerechte, und das ist Christus, Christus ist der Gerechte, im vollen Sinne des Wortes, schlage mich, es ist Güte, er strafe mich, es ist Öl des Hauptes. Gestraft werden ist was Wunderbares. In dem Augenblick, wenn ein Kind gestraft ist, und die Mutter oder der Vater, der es gestraft hat, sagt so, mein Kind, siehst du, jetzt habe ich dich gestraft. Weißt du, dass ich dich lieb habe? Ich habe dich gestraft, weil ich dich so lieb habe. Komm, mein Kind, gib mir einen Kuss. Komm, ich will noch mit dir beten. Wo das geschieht, vollziehen sich Wunder, Wunder. Ich habe euch schon erzählt, ich hatte einen Jungen, 16 Jahre, in der Schule. Den musste ich strafen. Haben den Hintern voll gehauen. In Gegenwart von 16-jährigen Mädchen. Haben den Hintern voll gehauen. Wurde später ein hoher SS-Offizier. Und wenn er mal in Worms begegnet, steigt er aus seinem Mercedes aus und sagt, hey, das waren doch wunderbare Zeiten bei Ihnen. Derselbe Kerl. Also dem habe ich den Hintern voll gehauen. Der hat gebrüllt. Ich habe drauf gehauen, das gekracht hat. Und in der nächsten Stunde, hat mal Englisch, glaube ich, da steht er auf und sagt, Herr Heller, wenn Sie mich auch geschlagen haben, ich weiß doch, dass Sie mich lieb haben. Der spätere SS-Offizier. Er hat verstanden, dass Strafe nicht ein Racheakt ist, sondern ein Liebesakt. Na, wie steht's jetzt bei dir, Hans? 141,4. Der Gerechte schlage mich. Da steht's. Da ist es Vers 5, weil in der Lutherbibel die Überschriften über die Psalmen mitgezählt werden bei manchen. Der Gerechte schlage mich. Versteht? Ist es? Das Wort heißt eigentlich nach dem Hebräischen prügeln mich, das sind Dinge, dass ich dazu gehört, eine hohe geistliche Reife, wenn man sagt, oh Gott, ich habe gesündigt, strafe mich. Herr David durfte mal von 3 Strafen eine Strafe aussuchen. Eine dauerte einen Tag, einen Monat, einen Jahr. Da hat er eine ausgesucht. Das sind Dinge. Gebete aus 2 Worten. Oh Gott, strafe mich. Ich hab's verdient. Ich habe nicht als Sohn verdient. Und wenn wir sagen, oh Gott, strafe mich für meine Sünden, dann sagt Gott, die Strafe hat schon längst mein Sohn getragen. Er hat deine Strafe getragen. Danke dem. Da geht uns das Geheimnis von Golgatha auf, wie nie zuvor. Versteht ein Kind? Ich will zum Ende kommen, denn unser Bruder Schad wird noch ein Schlusswort sagen. Aber ich will zu dem 5. Punkt, der Herr strafe mich oder schlage mich, noch ein Philipperwort lesen. Philipper 3, Vers 10 und 11. Philipper 3, 10 und 11. Da heißt es, ihn zu erkennen, den Herrn Jesus, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich dem Tode gleichgestaltet werde. Paulus streckt sich aus in die Gemeinschaft der Leiden Christi hineinzugehen. Und hat gesagt, Herr, du hast gelitten. Und auch ich bin bereit, um deines Namens, um des Namens Gottes willen, einen Leidensweg zu gehen. Leiden, wer ist deiner wert? Hier nennt man dich eine Bürde. Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Es ist eine Gnade, wenn man das beten kann, strafe mich, schlage mich, dass mich in die Gemeinschaft deiner Leiden hineinkommen. Ich bin bereit, so auf Erden zu gehen wie du, verfolgt, gehasst, getötet. Herr, ich bin bereit, die Gemeinschaft deiner Sterbens- und Todesleiden zu erdulden. So weit sind wir noch nicht. Wir wollen von den Strafen und Leiden nichts wissen. Christus hat sie vor Grundlegung der Welt angenommen. Denn Gott, hört, was ich jetzt sage, hat erst dann angefangen, die Welt ins Dasein zu rufen, als er vom Sohn die Zusage hatte, dass der Sohn die Welt, die in Sünde geraten musste, denn alles Geschaffene muss in Sünde gehen, dass Christus die Strafe für die Sünde der Welt auf sich nehmen wollte. Er wurde als Lamm erfunden, Sündenlamm, vor Grundlegung der Welt. Und dann hat Gott die Welt geschaffen, nachdem er wusste, hier ist einer, der wird die Strafe tragen für die Sünde der Welt. Und dann kann ich die ganze Welt verklären und verherrlichen. Welch eine Tiefe! Und wer das verstanden hat, dessen Herz wird ergriffen und dessen Herz ist bewegt. Ich komme zum Ende. Jetzt sage ich noch 3 Worte. Eins sage ich jetzt, das ist euch unbekannt. Das ist nämlich gar kein deutsches Wort und ist kein griechisches Wort und ist kein hebräisches Wort. Und steht doch in der Bibel. Das ist ein aramäisches Wort. Und dieses Wort heißt Maranatha. Und das will ich euch vorlesen. Das sind zwei Worte, Maranatha. Das heißt auf Deutsch, Herr, komme bald. Ich will es euch vorlesen. Das steht in 1. Korinther 16, Vers 22. Ja, in der Bibel stehen noch mehr Dinge drin, die wir nicht wissen. Und viele Gläubige, die beten diese zwei Worte. Die beten, ich kenne auch solche, die beten Maranatha. Oder beten sie auf Deutsch, Herr, komme bald. Aber das sind drei Worte, Herr, komme bald. Aber Maranatha, das sind zwei Worte. Und ich habe ja gebeten mit zwei Worten. 1. Korinther 16, 22 steht also geschrieben, Maranatha, das sind die zwei letzten Worte des 22. Vers. Ist es auch bei Luther so? Jawohl, jawohl. Luther hat es nur in ein Wort zusammengezogen, aber es sind zwei Worte. Maranatha. Wenn wir so weit sind, meine Brüder und Schwestern, dass wir von Herzen das Wort Herr komme bald oder Maranatha beten können, oder noch anders ausgedrückt, dass wir das Kommen des Herrn liebend ersehnen, Herr Jesus, komm doch bald, dann bekommen wir die Krone des Lebens. Ich kann euch also sagen, wer von euch die Krone des Lebens bekommt. Alle, die sein Kommen liebend ersehen oder lieb haben, die beten können Maranatha, Herr, komm bald. Die bekommen die Krone des Lebens. Könnt ihr euch ausrechnen, ob euer Herz wirklich nach der Wiederkunft Jesu verlangt. Oder ob ihr sagt, oh, hoffentlich kommt er nicht so bald. Ich habe so Angst, ich habe noch Krach mit meiner Schwiegermutter und habe noch das gestohlen und habe das noch nicht geordnet. Meine Freunde, Maranatha, Herr, komme bald, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich sehne mich nach dir. Das war Nummer 6, Nummer 7, das ist ein ganz gewaltiges Wort. Da müsste man 14 Tage drüber sprechen, aber nicht nur ein paar Minuten. Dieses siebte Wort heißt, heile mich. Und steht in Jeremias 17, Vers 14. Jeremias 17, 14. Und lautet, heile mich, Yahweh, oder Herr, oder Jehova. Dann werde ich geheilt sein. Rette mich, dann werde ich gerettet werden. Heile mich. Wir sind alle voll des Unheils. Wir sind nach Leib, Seele und Geist alle krank. Ganz gesunde Menschen, die gar keine Krankheit haben, gab es nur einen einzigen. Das war der Herr Jesus. Denn alle Krankheit ist irgendwie Folge der Sünde. Und ganz gesunde Menschen gibt es ganz wenig, kaum. Die Ärzte sagen, gibt es nicht. Irgendetwas hat jeder. Und deshalb ist das Wort, heile mich, für den Leib, für die Seele und für den Geist. In größter Bedeutung. Und wenn wir heil sind, dann tragen wir die Kräfte und Freuden, die Seligkeiten und die Wonnen Gottes in uns, wenn wir heil sind. Und wenn wir nicht die Freuden und Seligkeiten in uns tragen, dann sind wir irgendwie krank. Stimmt's? Das ist ein Geheimnis. Heile mich. Letztes, schönstes, gewaltigstes. Bet. Das lautet, sende mich. Sende mich. Ich lese dazu nur zwei Stellen und bin am Ende. Ich lese aus Jesaja 6, den 8. Vers. Jesaja 6, Vers 8. Da ist es. Ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden? Wer wird unser Bote sein? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, nämlich der Jesajas, hier bin ich. Sende mich. Ein Gesandter ist schon bei uns, ein hoher Posten, ist der Stellvertreter eines Staatsoberhauptes. Und so wie die Völker, die Nation gesandt haben, hat Gott auch gesandt. Und ich lese euch jetzt vor, wer von euch ein Gesandter Gottes ist. Ich lese es vor. Das steht in Johannes 6, 57. Gleich wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe des Adlerswesen, so auch wer mich ist. Wer sein Brot isst und sein Blut trinkt. Das kann man deuten aufs Abendmahl, das kann man auch deuten auf jedes Gebet, auf einen heiligen Wandel vor Gott. Wer mich in sich aufnimmt, wer sich von Jesus nährt, wer nur noch Jesus will und sonst nichts. Und so verrückte Leute gibt es, die wollen Jesus und sonst nichts. Zu denen möchte ich auch gehören. Ja, auch? Ja, da sind drei. Und hier, wie viele sind hier? Das sind fünf, ja. Nein, alle. Unser Herz treibt uns. Herr, ich merke ein, die Welt ist voll Schande und Sünde. Wer mich ist, den werde ich senden, wie mein Vater mich gesandt hat. Und da rufen wir, wie Jesajas, sende mich in die Unendlichkeiten von Raum und Zeit, um sie zu füllen mit den Kräften und Freuden und Herrlichkeiten eines Erlösten, glückseligen Lebens, so groß, so schön, so unaussprechlich, wie kein Menschengeist es ausdenken und kein Menschenmund es aussprechen kann. So, Gott, jetzt kommst du dran.
Es war mir wunderbar, wie in diesen 16 Worten, die Bruder Heller aufgeführt hat, in diesen 16 Gebetsworten, durch unser ganzes Leben als Christ geoffenbart wird, mit seiner großen Tiefe, mit seiner unendlichen Breite. Und was mir besonders wichtig wurde und was mir besonders aufgegangen ist, dass unser Weg ja mit Christus nicht immer Eitelfreude ist, wenn es nicht nach außen immer Eitelfreude ist, sondern dass wir mit ihm sterben und dann im Tod mit ihm auferstehen dürfen, dann zur Herrlichkeit gehen dürfen. Das ist ja gar nicht so einfach, denn unser alter Adam will ja da nicht immer mitmachen. Wo wir heute raufgefahren sind, haben wir uns über das endzeitliche Geschehen unterhalten und Bruder Heller dann darauf hingewiesen, dass die Gesetzlosigkeit am Ende dieser Zeit überhand nehmen wird. Und da habe ich mich eben gefragt, wie kann es denn Gott bewahren, vor allem uns Junge bewahren in dieser furchtbaren Zeit? Mir sind auch die Worte eingefallen, Epheser 6, Vers 12, wo darauf hingewiesen wird, dass unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern wieder die Mächte der Finsternis. Ich glaube, das dürfen wir gar nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wie sich die Mächte der Finsternis uns gegenüber offenbaren, das ist oft so getarnt, dass wir es gar nicht erkennen können. Mir ist dann auch eingefallen, 1. Korinther 4, Vers 9, wo darauf hingewiesen wird, dass wir der Welt und den Engels und den Finsternismächten ein Schauspiel sein sollen. Und wenn wir Schauspieler sein sollen, dann werden wir ja manchmal von unserem Herrn in eine Rolle hineingesetzt, die uns gar nicht gefällt. Wie gerne brechen wir dann aus? Weil wir eben dieses Schauspiel, was wir diesen Finsternismächten und der Welt geben müssen, was Gott von uns verlangt, nicht geben wollen. Und da war es wunderbar zu hören, dass die Erlösung vor uns geschehen ist, dass wir uns am Kreuz von Golgatha bergen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass wir einen hohen Priester haben, der uns vor Gott vertritt und der dafür einsteht, dass wir bewahrt werden. Ich glaube, wir werden bewahrt, wenn wir uns führen lassen. Das war ja der nächste Punkt. In der Führung sehe ich die große Bewahrung. Wenn wir dann bereit sind, den Weg den uns Gott auferlegt hat, den er uns gehen lassen will, willig zu gehen, dann liegt darin auch die Bewahrung. Dann lassen wir uns willig führen. Bruder Heller hat ja auf den 23. Psalm hingewiesen, er führet mich auf rechter Straße. Wenn es dann groß wird, dass diese rechte Straße uns manchmal nicht gefällt, dass es aber trotzdem eine rechte Straße ist, weil es ja um seines Namens willen geschieht, dann dürfen wir uns auch da dieser Hand anvertrauen, dieser Hand hinlegen, die dann am letzten Ende alles gut macht. Mir ist etwas groß geworden, was wir tun müssen in dieser schlimmen Zeit, dass wir uns dieser Hand anvertrauen. Ich lese Psalm 73, 23, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wenn wir dann wissen, dass diese rechte Hand uns hält und dass sie uns auf rechter Straße führt, nicht um unseres Namens, sondern um seines Namens willen, dann wissen wir auch, dass wir Gesandte Gottes sein dürfen in dieser Welt und dass wir dem Tag entgegeneilen dürfen, ob wir nun sterben oder ob wir zur Entrückung kommen, wo wir einmal mit diesem wunderbaren Herrn vereint sind und wo dann alles Herrlichkeit sein wird. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Möge uns das Gott schenken, dass wenn wir unsere Hand in seine Hand legen, dass er uns dann auf seinen Tag bewahren kann. Amen.
Ich danke euch noch einmal, dass ihr bei diesem schönen Wetter hierher gekommen seid. Das ist etwas, das wollen wir schätzen. Und ich lade euch ein, macht euch für die Abendstunde von 8 bis 9 heute Abend noch einmal frei, wenn es irgend geht. Ich möchte euch heute Abend ein Zeugnis sagen von 12 heiligen Einzelgängern der Bibel, Männern und Frauen, und möchte zeigen, wie im tiefsten Grunde unseres Herzens jeder Gläubige im tiefsten Grunde ein Einzelgänger ist. Wir vor Gott stehen und bald stehen werden, und wie wir Gemeinschaft haben mit allen Gläubigen von Herzen, aber im tiefsten Grunde der Einzelne allein. Und was da für gewaltige Wahrheiten drinstecken in dem Abel und Henoch und Abraham und Rahab und Hiob und David und dem Teufel und der Maria und so weiter, das will ich heute Abend in der Stunde 8 bis 9 euch sagen. Wenn ihr könnt, bitte macht euch frei. Ihr werdet es nicht bereuen. Heilige Einzelgänger.